Herzlich willkommen zum neuen sechsteiligen Podcast von Journalist Konrad Roth, Seefahrer, Entdecker und Piraten. Teil 1. Das Kap ohne Wiederkehr. Im 15. Jahrhundert und 60 Jahre vor Kolumbus und noch länger vor den Weltumsegelungen von Magellan und Drake, da glaubten noch fast alle Menschen daran, dass die Erde eine Scheibe wäre. Und für den Handel so wichtige Verbindung nach Indien und auch nach China, da gab es nur die 6000 Kilometer lange und natürlich auch extrem gefährliche Seidenstraße. Und auf See, da galt das südöstlich der Kanarischen Inseln gelegene und zur Westsahara gehörende Kap Boyador mit seinen gewaltigen Felsvorsprüngen als das Fin del Mundo, als das Ende der Welt. Und unter den Seeleuten, da galt das Kap als verwunschen, ja als unheimlich, denn sie glaubten, von dort, vom Rande der Erde stürzen zu müssen. Hier wäre unsere Welt dann zu Ende. Und in kochender See, da würde die Sonne alles Leben zum Erlöschen bringen. Und so nannten sie es mit all seinen Nebelfeldern, all den Klippen, Untiefen und Strömen dann auch Kap der Angst, Kap des Verderbens oder eben auch Kap ohne Wiederkehr. Von den 15 Expeditionen der letzten 14 Jahre war nach großen Beschädigungen an Segel und Rumpf auch nur ein Schiff und das auch erst nach über einem halben Jahr nach Portugal zurückgekehrt. Die anderen aber, die blieben für immer verschwunden. Und so war die abergläubische Furcht der Menschen noch größer geworden. Aber nun zu dem bei uns sicher unbekannten Helden, dem die Seefahrt des Mittelalters bis heute, so viel zu verdanken hat. Der 1395 geborene Gil Eanes, der segelte für den Sohn des Königs, für Herzog Heinrich, der dann als Heinrich der Seefahrer in die Geschichte eingegangen ist. Nach den Berichten der letzten Expedition, da glaubte Eanes nicht an diesen uneilvollen Mythos. Er war überzeugt davon, dass es möglich sein müsste, das Kap unbeschadet zu passieren. Und so konnte er 1435 dann seinen Seeherrn schließlich überzeugen, ihm ein Schiff zur Verfügung zu stellen. Aber damit da begannen seine Schwierigkeiten erst, da für sein in der Öffentlichkeit als glatter Selbstmord bezeichnetes Vorhaben einfach keine Matrosen zu bekommen waren. Und so musste Janisch den Seeleuten mit natürlich weiterer Hilfe seines Herzogs dann die dreifache Heuer, die doppelte Ration an Rum und dazu auch noch im Erfolgsfall 100 Dukaten zusagen, um nach all den Unglücken der letzten Jahre überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen zu können. Ja, und als das Schiff dann im Hafen von Sagres an der Südspitze von Portugal ablegte, ja, da konnte man an den Gesichtern all der Menschen am Ufer sehr wohl ablesen, dass diese nicht daran glaubten, das Schiff, die Mannschaft und Gileanes jemals wiederzusehen. Dann, nach etwa einer Woche an ruhiger Fahrt, da waren sie schließlich in der Nähe des Kaps angekommen. Und dort erwartete sie dann, wie wir heute wissen, vom extremen Flugsand der Sahara rührende bis zum Horizont reichende himmelhoch rabenschwarzer Himmel, aus dem immer wieder Blitze zuckten. Wenn man sich diesen Anblick vorstellt, kann man sich sehr leicht denken, was das auf die Matrosen für einen Eindruck gehabt haben muss. Alle konnten hören, wie sich in einem heftigen Sturm die Brandung donnernd an den Klippen brach. Dieser immer wieder urplötzlich einsetzende, berüchtigte Nebel, der war so dick, dass der Bugbereich des Schiffs vom Steuerrad aus fast nicht mehr zu erkennen war. Das also war das Kap ohne Wiederkehr. Das also war Kap Boyador. Überall waren ängstliche Rufe zu hören. Viele der Matrosen begannen auch zu zittern. Sie bekreuzigten sich und begannen dann auch laut zu beten. Durch seine Gespräche mit den Überlebenden der letzten Expedition, da war Eanes über die dort am Kap vorhandenen Wetteranomalien informiert. Und er hatte sich dann mit auch einem neuen quadratischen Rahsegel einen Plan zurechtgelegt. Und kurz bevor das Schiff dann vom immer stärker werdenden Nebel und diesem Höllenschlund dahinter völlig verschlungen werden konnte, da fuhr Eanisch, was seine Matrosen ihrer Angst vor dem gedachten dortigen Abgrund am Ende der Welt ja noch mehr entsetzte, weit weg von der Küste rund 50 Seemeilen hinaus aufs offene Meer. Dann kreuzte er mit seinem neuen Segel gegen den Wind und kehrte schließlich in einer Dreiecksfahrt nach weiteren 50 Seemeilen wieder zur Küste zurück. Jetzt kam auch für Gileanisch dann der entscheidende, der spannendste Moment. Und nach mehreren bangen Minuten, da konnte er dann feststellen, dass der Nebel, dieser schwarze Himmel und auch der Sturm verschwunden waren. Die See lief ganz ohne Absturzstelle ruhig entlang der Küste bis zum Horizont im Süden. Erst jetzt atmete er auf und rief seinen Matrosen zu: Jesus und Maria sei Dank, Freunde, wir haben das Kap ohne Wiederkehr überwunden. Daraufhin hallten laute Hurrarufe seiner Mannschaft über das Wasser. Unglaublich, sie hatten es wirklich geschafft. Als Erste überhaupt geschafft. Und zu Beweis, da brachten sie dann die nur am dortigen Wüstenstrand vorkommenden Rosen der heiligen Maria mit, die dann als sogenannte echte Rosen von Jericho bekannt geworden sind. Und in Sagres, da verbreitete sich die Nachricht über die Rückkehr der längst Totgeglaubten wie ein Lauffeuer. Und ihre Fahrt danach über die Tejo-Mündung hinauf bis nach Lissabon, die wurde dann zu einer viel umjubelten Triumphfahrt für Gileanisch und seine Männer. Stolz und glücklich nahmen die Matrosen vom Herzog ihre 100 Dukaten entgegen. Und Gileanisch selbst, der wurde von Heinrich dem Seefahrer zum Flottenkommandanten ernannt und hat dann zur Belohnung auch noch ein Landgut im Süden von Portugal in der Nähe seiner Heimatstadt erhalten. In den folgenden Jahren, da passierte Gileanisch dann tatsächlich noch mehrfach das Kap Boyador, das Kap ohne Wiederkehr. Aber danach, da gibt es in den Museen und Archiven keine greifbaren Dokumente oder Informationen mehr über den weiteren Lebensweg unseres Kapitäns. Und ab hier verliert sich dann seine Spur in den Weiten und Annalen der Geschichte. Durch die ebenso mutige wie meisterliche Fahrt von Gileanisch war die Welt für alle Kapitäne nun viel, viel größer geworden. Der Weg zur Südspitze Afrikas und von dort aus in Richtung der Gewürzinseln und schließlich dann auch nach Indien und China war nun endlich frei. Und 150 Jahre später, da schrieb der berühmte Weltumsegler und Pirat seiner Königin Elisabeth, Sir Francis Drake, über Gileanisch. Nur wer sich in die Gedankenwelt der damaligen Menschen und in ihre Angst vor dem so sicher geglaubten schrecklichen Ende ihrer Welt hineindenken kann, nur der wird verstehen können, welch unglaublichen, ja welch unfassbaren Mut dieser junge Kapitän aufbringen musste, um dann trotzdem genau dorthin aufzubrechen. Und wenn die Portugiesen heute mit ihrer Muttersprache zu einer Ayurveda-Kur oder zum Urlaub nach Goa in Südindien fahren können, ja, so haben sie dies letztlich alles Gileanisch zu verdanken, der mit seiner so tapferen Leistung den Grundstein gelegt hat für spätere Entdecker wie da Gama oder Magellan, aber auch für den Aufstieg Portugals zu einer der großen Kolonialmächte der Erde. Übrigens in seiner Geburtsstadt Lagos, da wurde ihm ein noch heute zu sehendes Denkmal errichtet, auf dem geschrieben steht: Für Gileanisch, der das alte Meer für eine neue Zeit geöffnet hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.